herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf es Markus Bassermann, Historiker, der eine Menge spannende Dinge zu erzählen hatte, Themen, die sich drehen um die Frage, wie Spiele im Unterricht in der Schule eingesetzt werden können. Es ging um Immersion in Skyrim, um olle Bücher, die ich gerne lese, aber er nicht. Und vor allem um ein ganz spannendes Projekt, das er jüngst begleitet hat in unterschiedlichster Funktion bis zur Veröffentlichung. Und zwar das Adventure Erinnern die Kinder vom Bullenhuser Damm. Dieses Spiel ist eines, das einen konkreten historischen Moment sich zur Vorlage nimmt, um daran zu erinnern und daraus ein Spiel zu machen. Und zwar ist es die Geschichte, die tatsächlich so passiert ist, von 20 jüdischen Kindern und mindestens 28 Erwachsenen, die am 20. April 1945 im Keller des Gebäudes vom Bullenhuser Damm von SS-Männern ermordet wurden und davor zu pseudomedizinischen Versuchen im KZ Neuengamme hier in der Nähe von Hamburg gezwungen wurden. Und dieses schwierige Kapitel Stadtgeschichte, aber auch Menschengeschichte und Religionsgeschichte nimmt dieses Spiel zum Anlass, um eine Geschichte rund um diese Ereignisse zu erzählen und vor allem sich die Frage zu stellen, wie können Menschen zum einen heute, die dieses Spiel spielen, dieses Kapitel erinnern und zu einem Spiel umformen und wie können gleichzeitig in der Spielwelt selbst, die hier in diesem Adventure aufgebaut wird, Protagonisten diesen historischen Ereignissen begegnen. Mit anderen Worten, das ist ein Spiel, das dazu einlädt, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen in Form einer ganz besonders, wie ich finde, interessanten Idee, denn in diesem Adventure lernt man unterschiedliche Protagonisten kennen, Kinder und junge Erwachsene, die in den 70ern und 80ern leben und die wiederum selbst unterschiedliche Zugänge zu diesem historischen Ereignis haben und deren Zugang zu der Geschichte lernen wir eben in diesem Spiel kennen. Hochinteressantes Projekt, das auch im Schulunterricht ausprobiert und angewandt wurde, dort sehr hervorragend angenommen wurde von den Schülerinnen und Schülern und genau darum dreht sich auch ein Teil unseres Gesprächs, nämlich die Frage, wie war es denn, zum einen ein solches Spiel bei der Entwicklung zu begleiten und zum anderen dann auch zu erleben, wie es im Schulunterricht angenommen wird und wo da vielleicht auch das Potenzial für weitere Spiele dieser Art in der Zukunft liegt. Auch spannend, das Spiel wurde entwickelt von einem Studio, das man kennt, und zwar Paint Bucket Games aus Berlin, die in der Vergangenheit zum Beispiel Through the Darkest of Times gemacht haben, mitgegründet von Jörg Friedrich. Auch er ist eine Gestalt, die schon häufiger hier im Podcast aufgetaucht ist. Hochinteressantes Projekt, super spannend mit Markus darüber zu sprechen. Es ging aber nicht nur darum, sondern wir sprachen auch über sein Studium, seine Ausbildung als Historiker, seinen Weg dann in die Arbeitswelt. Er hat bei Game Jams mitgemacht, was super spannend war. Das haben wir im Gespräch dann auch ein bisschen näher erörtert. Und wir sprechen auch, aus irgendeinem Grund hat das Thema hier auch einen Weg reingefunden, über Skyrim und Immersion in dieser Welt. Ihr werdet verstehen, in welchem Kontext auch das ist passiert. Kontext übrigens auch ganz wichtig. Ich denke mir, vorher mache ich mal einen Disclaimer. Ganz zu Beginn des Gesprächs spreche ich über den Film Der goldene Handschuh und skizziere eine Szene, in der es um die gewaltsame Auflösung von Menschenkörpern geht. Ich mache das nur ganz kurz, aber mir wurde beim Erzählen klar, vielleicht mache ich einen Disclaimer hier in die Anmoderation und das wollte ich an dieser Stelle tun und machen. So. Super spannendes Gespräch. Ich habe das sehr genossen, mit Markus mich auszutauschen über diese vielen wirklich interessanten Themen und möchte den Anlass noch würdigen, den diese Folge außerdem einnimmt. Und zwar, das ist die erste Folge Okay Cool trifft des neuen Jahres und auch die erste Anmoderation in diesem Format, die ich dieses Jahr aufnehme. Toll. Gänsehaut, schöner Moment, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr seid alle ganz großartig ins Jahr 2025 gerutscht und seid bereit für diese neue und erste Folge des Jahres Okay Cool trifft. Mein Gespräch mit Markus Bassermann. Aber ist das hier? Wie seltsam ist es?
Es geht. Also ich war jetzt auch neulich bei, habe ich mit Jörg Lubbel gesprochen.
Ja, oh, ist das schon erschienen?
Nee, das ist, glaube ich, auch auf dem Schneidetisch.
Auf dem Schneidetisch. Seite, ja. Oh nein, du sagst das so, als würdest du damit rechnen, dass am Ende nur zwei Sätze übrig bleiben.
Nein, im Sinne von, das wird bearbeitet. Ja, und sehr gut. Nee, mittlerweile ist es jetzt, aber es ist auch ein bisschen die Gewohnheit weg, diese Anspannung weg, die kommt am Anfang, ja. Dass man Richtiges sagen muss oder dass man so ganz präzise sprechen muss, ja. Und dass es nicht so dies ist, man schnackt jetzt so ein bisschen frei raus und bewegt sich irgendwie jetzt auch so ein bisschen mit einer gewissen Komfortabilität in dem Projekt und dem Thema und so
ja.
weiter.
Ja, ich glaube, für mich war es das, was du gerade beschreibst als Gefühl, war das am zutreffendsten bei den 1, 2, 3, 4, 5 Malen, als ich entweder als Gast dort war oder selbst dort mitgearbeitet habe an einem Beitrag, und zwar beim Radio. Ich glaube, das war Deutschlandfunk, und da, also das war eine Erfahrung, da war ich voller Ehrfurcht vor den Menschen, die dort arbeiten, weil dort hast du ja wirklich das Ding, du hast einen begrenzten, ganz kleinen Zeitslot für ein Interview, und da muss wirklich so präzise gesprochen auch gefragt werden, weil du diese Zeit gar nicht hast, um lange zu meandern. Und wenn es doch passiert, musst du so rabiat schreiben, dass dann Beiträge rauskommen, die 1:10 oder was lang sind insgesamt. Also größten Respekt davor. Wir sind hier quasi die Antithese. Du kannst dich zurücklehnen und entspannen. Kein Grund für Nervosität. Bist du eingeschlafen?
Nein, ich habe
Nervosität.
Nein, das ist jetzt das Problem natürlich, dass man sich nicht sieht, dass ich zustimmend mit Mimik und Gestik reagiert habe.
Ich habe einfach nur genossen das Geräusch der Stille, wie ich höre, wie du dich entspannst. Sehr schön. Apropos entspannen, ich scroll hier gerade durch einen ganz vollen Zettel voller Gedanken und Fragen und Dinge, die ich mir rausgeschrieben habe, die ich dich gerne mal fragen möchte. Bevor wir mal zu all dem kommen, möchte ich den Anlass nutzen. Wir sind jetzt Anfang Januar, dich zu fragen. Und du bist übrigens auch meine allererste Aufnahme in diesem Format für dieses Jahr. Es ist sehr aufregend. Wie du denn die zurückliegende Silvesternacht verbracht hast. Es gibt ja verschiedene Entwürfe dafür, und ich kenne dich zumindest noch nicht so gut, dass ich mir da schon was vorstellen kann. Deswegen aus der Neugier heraus einfach mal gefragt. Ne? Es verrät ja auch was über den Menschen hinter dieser Antwort. Wie war Silvester bei dir? Hast du hemmungslos nackt gefeiert auf dem Brandenburger Tor? Wo warst du?
Nein, tatsächlich. Also ich hatte die letzten Silvesterjahre eh schon immer tendiert dazu, dass man jetzt nicht ganz weit rausfährt, aber so ein bisschen weg ist von der, also ich wohne zentral nahe Reeperbahn, dass man davon ein bisschen wegkommt, und dann waren wir so ein bisschen aus, das war ein Bahnfeld nur, aber da war es schon deutlich ruhiger, und dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich mein erstes Krimi-Dimmel gemacht mit Freunden, also tatsächlich dieses Gediegene und einfach nett essen, und es muss auch nicht zu lang gehen, das eh schon immer ganz nett und gern gemacht, aber jetzt noch irgendwie drumrum, weil ich und Freunde von mir das eh schätzen, das auch irgendwie analog zu spielen, gedacht, warum probieren wir das nicht mal aus? Und das war sehr nett eigentlich.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne das nur aus der Ferne, aber ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor. Also meine Vorstellung ist wirklich, man kommt dorthin auch tatsächlich um zu essen, und dann weiß man ja, oh, die Leute tragen lustige Kostüme, wie vielleicht aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, und irgendwann wird hier ein, in Anführungszeichen, Mord passieren, und hoffentlich hat man bis dahin gegessen, und dann kann man in Ruhe mitermitteln, so vom Tisch aus. Ich habe das Gefühl, nur ein Teil dieser Vorstellung ist korrekt.
Also es trifft es eigentlich schon ganz gut, ja? Nur dass es eben so läuft, also zumindest das, was wir hatten, das strukturiert nach Runden. Also es passt, harmonisiert ganz gut mit so einem Mehrgänge-Menü, dass man eben, man tischt was auf, man isst, und danach machen wir wie so eine Rederunde. Und da gibt es eben einen Spielführer, eine Spielführerin, die so ein bisschen Auge dafür hat, kommen neue Hinweise rein, was gibt es für neue, wann bringt man es voran, weil es sich im Kreis dreht und so weiter. Und jeder Charakter hat dann eben, bekommt neue Infos zugespielt, bekommt Fragen lanciert und hat natürlich vorher auch schon bestimmte Geheimnisse, die man nicht verraten soll oder die man für sich behalten soll. So ist das ungefähr organisiert. Also zumindest die Erfahrung, die ich jetzt auch von anderen gehört habe, ist, es neigt eher zur Albernheit. Also es ist jetzt in dem Sinne kein dichtes, durchdachtes, Sherlock-Holmes-mäßiges, man muss richtig gut drauf achten, sondern es ist eher ein, wie soll man sagen, so eine bisschen quasselmäßige, es forciert einfach so einen netten Austausch, sag ich mal. Das am Ende hin auch, es gibt jetzt in dem Sinn nicht die wasserdichten Alibis, sondern irgendwie ist jeder verdächtig und man redet am Ende mehr, als dass man wirklich ganz exakt weiß, die Person war es oder so. Aber es ist auf die Art eigentlich ganz nett. Also es ist einfach, ich glaube, nett ist einfach das Adjektiv, das ich da benutzen will.
Wie viele Leute machen da so mit oder waren bei dieser Runde mit dabei?
Wir waren 7 Leute. 8 wären wir eigentlich gewesen, aus Krankheitsgründen waren es 7.
Und da kommen dann noch Fremde mit dazu, oder ist es diese eine Gruppe?
Ach so, ich glaube, das gibt's auch quasi privat, also im Sinne organisiert, aber wir haben das privat gemacht. Also wir haben das Also, wie karten wir es alle?
Guck mal, weil ich glaube, das wäre auch mein bevorzugter Modus, denn es ist ja so ähnlich wie beim Kino, auch beim Kinobesuch. Man unterzeichnet da, wenn man in größeren Menschengruppen unterwegs ist und von denen auch nicht alle kennt, ja so einen sozialen Vertrag, dass es heißt, okay, wir alle benehmen uns hier zumindest auf ein Mindestes, dass auch jeder zu einem Mindesten diesen Aufenthalt hier genießen kann. Das ist im Kino genauso wie beim Krimi-Dinner. Und beim Krimi-Dinner hätte ich wirklich Sorge, dass ich dann da hinkomme und mit meinen Freunden, das passt dann schon, aber dass dann halt auch Leute dabei sind von anderen Gruppen, wo ich mir denke, mein Gott, ich würde niemals mit dir an einem Tisch sitzen und essen wollen. Das wäre meine Sorge, so dieses zufällige und riskante Element Mensch. Davor hätte ich Angst.
Ja, ich glaube, also es ist lustig, dass du daran denkst. Ich hätte das auch, glaube ich, nie im Leben hätte ich gedacht, ich mache das mal richtig so als Event außerhalb mit Fremden. Sondern das ist, glaube ich, also auch, ich glaube sogar in den Freundeskreis, den man hat und sowas, man kennt ja seine Pappenheimer und kann so einschätzen, ist dann auch, man muss ja in der Lage sein, auch ein bisschen in seine Rolle reinzuspielen, weil die Rolle ist auch so geschrieben, dass sie das Spiel voranbringt. Oh. Und wenn man dann, also wenn man rausfällt oder wenn man eben, ich weiß nicht, ob du mal Werwolf mit Leuten gespielt hast, die dann so sehr inquisitorisch reinfallen und irgendwie nur noch alle Leute anklagen. Das hat dann auch immer seine Spieldynamik, wo das Spiel so ein bisschen runterfällt oder dieser soziale Vertrag, wie du es genannt hast. Ich glaube, davon lebt auch Krimi-Dinner, dass man so ein Gefühl für hat, wer passt, also wer kann gut mit sowas spielen oder macht man eben doch nur ein Essen, was ja auch nett ist.
Toll. Wir können von hier aus ein schönes Bild zeichnen, und zwar während du in Hamburg wirklich diesen magischen Abend erlebt hast, gemeinsam mit Freunden Kriminalfällen nachermitteln durftest, habe ich etwas ganz anderes getan. Ich saß hier auf der Couch mit meinen beiden Katern. Es ist das erste Silvester in der neuen Wohnung hier. Deswegen dachte ich mir, ne, trotz aller Vorsicht und auch der Lust, mit Freunden diesen Abend zu verbringen, ich guck mir mal an, wie laut das hier tatsächlich wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe dieses Silvester hier. Und jetzt kommt der Knaller, warum ich das eigentlich erzähle, weil ich das einfach auch mal loswerden muss. Ich habe das noch nicht vielen Leuten berichtet. Ich saß dann hier so gegen, ich weiß nicht, 11 Uhr, also 23 Uhr, und dachte mir, wie cool das wäre, ins neue Jahr mit einem Film reinzustarten. Einfach so einen Film jetzt schon anzufangen, und dann ist es ja 0 Uhr. Und um 0 Uhr kann ich da kurz pausieren, aus dem Fenster rausschauen, Händchen um Pfötchen der Karte halten, falls es zu laut wird, und dann geht der Film einfach weiter. Coole Sache, habe ich Lust drauf. Dann habe ich überlegt, was für einen Film könnte ich schauen? Und dann fiel mir sehr schnell ein Titel ein, von dem ich wusste, ach guck mal, das ist ein Hamburger Film, der spielt in Hamburg, greift auch ein bisschen Stadtgeschichte mit auf. Ich weiß, es scheint ein etwas schwererer Film zu sein, aber ich mag durchaus Horror, ich mag Thriller. Das wird schon in Ordnung sein. Und zwar fiel meine Wahl auf Der goldene Handschuh. Ich weiß nicht... Hast du den gesehen? Kennst du den?
Gesehen habe ich ihn nicht. Ich kenne so ein bisschen dass es ein bisschen auch kritisch diskutiert wurde, aber ich habe dann gar keinen Stein im Brett, weil ich ihn, wie gesagt, nicht gesehen habe. Aber mir ist halt natürlich der goldene Handschuh ein Begriff, also der ganze Fall.
Genau, das ist es nämlich. Ich wusste, alles klar, dreht sich um diesen Typen, der in den 70ern hier in Hamburg tatsächlich existiert hat. Seine Wohnung war in Ottensen, das ist hier ein Bezirk in Hamburg. Und der ist in eine Kneipe unter anderem namens der goldene Handschuh gegangen und hat dort Frauen angesprochen, die mit Alkohol quasi völlig betrunken gemacht, sie mit in die Wohnung gebracht und dort dann entweder sexuell missbraucht und dann umgebracht oder direkt umgebracht. Und auch dieses Umbringen, also zersägt in einzelne Einzelteile, oh Gott, ich muss an die Anmoderation Disclaimer reinsetzen, also zersägt in Einzelteile, die Leichenteile teilweise in seiner Wohnung hinter so einer zweiten Wand verbarrikadiert, und der Film zeigt das. Und das war echt schockierend, weil du sitzt einfach nur da und du bist ja von Horrorfilmen gewohnt, dass sie irgendwann mal auch so eine Ruhephase haben oder eine Phase, wo du die Gelegenheit bekommst, durchzuatmen, und vor allem, wo vielleicht auch ein Ende angestrebt wird, wo du vielleicht dann so ein bisschen erleichtert ausatmest. Aber das hier war einfach nur, ich glaube, knapp 2 Stunden knallharte Konfrontation mit der Gewalt, die dieser Mensch an diesen anderen Menschen verübt. Und ich saß da wirklich, und dann war es 0 Uhr und die ganze Welt feierte. Und ich saß da und dachte mir, holy shit, ey. Was hab ich denn hier gemacht? Ich wollte natürlich dann auch zu Ende gucken, weil, ne, man kann es dann auch nicht abbrechen, aber also. Ich war dann wach bis 4 Uhr noch, wie so ein kleines Kind, und habe dann noch NDR-Dokus gesehen, um mich wieder runterzukriegen. Also, das war mein Silvester.
Aber übersättigt diese Dauerbeschallung mit Gewalt? Das gibt's ja bei Horrorfilmen, schlechte Horrorfilme, die ständig ihre Jumpscares machen. Irgendwann ist man da ja auch abgestumpft und dann...
Also, was hier quasi die Ruhepausen sind, ist das Zuschauen, wie der Protagonist, dieser Mörder, die nächste Frau sich aussucht. Mhm. Das ist quasi die Ruhephase und das ist keine Ruhephase. Also das ist wirklich, es war einfach anstrengend. Das war jetzt kein schlechter Film oder so, aber diese ständige Konfrontation mit auch dieser Ekelhaftigkeit, also auch die Bude von dem sah ja furchtbar aus, Schimmel und Dreck und alles, und das wurde so plastisch gezeigt. Es war eine schwierige Art, ins neue Jahr zu starten, aber mein Gott, so waren meine Karte abgelenkt von dem Lärm da draußen. Ich nehme es an, es war jetzt einfach so. So, von hier aus, ich versuche mal mit aller Kraft in unser Thema eigentlich reinzukommen.
Also, wenn ich vielleicht zwischendurch noch, wenn du eine nettere Hamburg-Empfehlung, also Hamburg-Film-Empfehlung haben willst, falls du nicht kennst, Manche hatten Krokodile.
Hab ich noch nie gehört.
Was ja, ist da, der denn? Ist so ein bisschen, das ist eine Doku. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt schon so in Kneipen warst, vor allem in St. Pauli-Ecke. Kennst du diese Sparclubs?
Oh, ich google das gerade.
Diese Kassen, die manchmal überall hängen, vor allem in den älteren Kneipen, die ja heute manchmal auch noch genutzt werden. Und das hat seine, also jetzt ganz grob beschrieben, war das so eine Art Proto-Krankenversicherung für dieses ganze Milieu, also jetzt wertungsfrei, in auch dann 60er, 70er Jahren. Und diese manchen Krokodile nimmt so diese Sparclubs als Auffänger und interviewt so ganz viel diese Leute, die auch noch rumhängen, diese ganzen skurrilen Gestalten. Das ist natürlich auch ein bisschen, es ist natürlich auch so ein bisschen Einblick in so halt einfach, auch wieder wertungsfrei, aber halt so Existenzen so ein bisschen am Rand und sowas mit ihren eigenen Problemen. Aber es ist nicht, und das ist jetzt, glaube ich, der goldene Halt schon so ein bisschen, wenn ich mich an die Kritik erinnere, es ist nicht exploitativ.
Ja.
Also
ja.
Es schätzt die sehr. Und das ist einfach nettes Dokument über, auch überhaupt diese Entstehung dieses St. Paulis, das jetzt auch ein bisschen mit diesem Tourismus auch verschwindet.
Nennt man das nicht Milieustudie als Genre?
Ja, genau, das trifft's ganz gut, ja.
Guck mal, spannend. Vielen Dank. Ich habe mir das hier parallel direkt auf meine kleine Watchlist draufgepackt. Das wäre die schöne Antithese gewesen in der Silvesternacht, aber da hatten wir noch diesen Kontakt nicht. Deswegen freue ich mich jetzt nachträglich sehr, hole ich nach. Ich sehe auch direkt schon bei den Teaserbildern Kneipen, die ich aus meinem persönlichen Leben kenne. Hongkong Bar zum Beispiel sehe ich hier. Toll, gefällt mir. Schön. So, jetzt aber. Jetzt ist es natürlich noch erzwungener, weil ich jetzt überhaupt gar keine Brücke mehr habe, über die ich laufen könnte. Aber ist doch egal. Wir bauen uns einfach ein, und zwar mit folgenden Worten. Ein roter Faden, den ich herausgefunden habe, beziehungsweise das wusste ich schon, bevor ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, ist diese wahnsinnig spannende Schnittstelle, an der du dich unter anderem bewegst mit deiner Arbeit, und zwar Geschichte und Games. Mhm. Und meine Frage an dich, auch aus privatem Interesse, im Gegensatz zu allen anderen Fragen, die ich heute stellen werde, das ist die aus privatem Interesse. Oh Mann, ey. Und zwar, gibt es oder gab es zuletzt, wie sage ich das, ein History Game, also ein Spiel mit einem historischen Schauplatz, das du voller Genuss und Wonne gespielt hast? Es muss auch nicht jüngst erschienen sein, sondern einfach eins, woran du denkst und dir die Gedanken kommen, du, das macht einfach Spaß, das hat Spaß gemacht, war eine tolle Zeit, hat mich zum Nachdenken gebracht, was auch immer. Gibt es da eins?
Das ist eine gute Frage. Ich schaue gerade so ein bisschen in meine
Bibliothek.
Recently Playedlist, ja.
Ach, sehr gut.
Tatsächlich, also unmittelbar richtig jetzt mit so einem historischen Setting, wo ich auch wirklich sagen würde, das hat mir Spaß gemacht wegen dem historischen Setting. Ich glaube nein. Also ich glaube in letzter Zeit gar nicht.
Liegt das an den Spielen oder liegt
doch, an deinen, doch, aber ja? das qualifiziert sich vielleicht, nämlich Black Myth Wukong. Das fand ich total spannend. Das ist natürlich jetzt sozusagen das geschichtlich ist ein Stretch, aber einfach diese Interpretation auch von ich sag mal so einem richtig kulturell fundierendem Werk für halt China und das ich gleichzeitig überhaupt nicht kenne, überhaupt keinen Bezug zu habe. Das fand ich total spannend. Also wieder dieses Einbinden von ganz viel eigentlich wiedererkennbaren Elementen für jemanden, der sich natürlich da irgendwie bewegt, und für mich total unerkenntlich und unerkenntlich, und dann sich dann darüber damit beschäftigen, was ist das eigentlich, was wird da angesprochen, was ist diese Journey to the West, das fand ich total spannend. Das hat auch so ein bisschen so Interesse geweckt, dass dann halt das eigentliche Spielen transzendiert hat.
Super spannend. Da muss ich gleich was nachfragen. Vorher eine kleine Frage am Rande. Ich bin jetzt sensibilisiert, weil ich von diesem schlimmen Film in der Silvesternacht erzählt habe. Es klingt bei dir ganz kurz so ein bisschen so, als würde jemand sehr nah an deinem Mikrofon stehen und reinatmen. Womöglich.
Ich kann es ein bisschen wegschieben. Ist das besser so?
Es ist viel besser. Okay, ich hoffe, die Person ist auch rausgegangen oder es war nie jemand da. Ich hoffe einfach, dir geht's gut.
Das ohne Video kann ich jetzt ja nicht irgendwelche Handzeichen machen.
Ja, nö, musst du mir erklären. Ja, sehr gut. Okay, dann bin ich froh. Zurück zu dem Wukong-Spiel. So faszinierend ich das auch aus der Ferne finde, so abschreckend empfinde ich den Schwierigkeitsgrad des Spiels, der ja sehr hoch sein soll. Ich las davon, es wurde verglichen mit den Souls-Spielen in seiner Herausforderung, die es ausspricht an Spielerinnen und Spieler. Kannst du das bestätigen? Ist das was, wo du sagen würdest, du, da musst du schon mit der Peak-Performance rangehen?
Also ich bin, was dieses Gatekeeping mit der Schwierigkeit bei Souls-Spielen, ich bin da mal so ein bisschen skeptisch. Also ich spiele schon lange Souls-Sachen und sowas und mag das auch sehr als Genre. Aber die Schwierigkeit, und auch da kommt eher, also mein Eindruck ist, das sind Spiele, klar, die erfordern, dass man so ein bisschen sich auch, also es ist jetzt kein Spiel, das gemacht hat, das einfach float und ständig dieses Erfolgserlebnis generiert wie Assassin's Creed oder sowas, die ständig an jeder Ecke so ein Erfolg haben, sondern es hat schon ein bisschen dieses, klar, man muss sich mit der Steuerung und mit dem System und dem Flow auseinandersetzen, aber wie bei jedem anderen Spiel eigentlich auch. Und der Schwierigkeitsgrad kommt, glaube ich, eher daher, dass es bestraft Leichtsinnigkeit. Mhm. Das machen Soul-Spiele auch. Was aber, wenn man ein bisschen das Mindset hat von, das ist dann, also man lacht dann irgendwie drüber, weil es ist in dem Sinne richtig bestraft, wird man auch nicht. Also es ist, ich finde Schwierigkeit im Sinne von, es ist jetzt so richtig bockenschwer wie so ein, was weiß ich, irgendwie so ein Spiel aus den 80ern oder sowas. Mhm, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern es ist halt ein Spiel, das halt erfordert, dass man sich drauf einlässt, dass man auch natürlich ein bisschen die Lust daran hat, gerade bei bestimmten Gegnern dann auch so mit einer Ruhe ranzugehen, zu schauen, okay, welche Movesets muss ich da jetzt lernen? Aber es ist in dem Sinne kein spielerunfreundliches Spiel, würde ich sagen. Also das ist, glaube ich, das, wie ich es ausdrücken würde, sondern es ist eigentlich eins, das eben offen dafür ist, wenn man sich aufs Spiel einlässt, dann hat man auch da eine gute, flowende Spielerfahrung und nicht eine, die einen ständig frustriert.
Gibt's denn auf der anderen Seite auch ein Spiel, ein History Game, das dir, weiß ich nicht, zuletzt Kopfschmerzen bereitet hat, gerade wenn es darum geht, um die Darstellung von Geschichte oder Vermittlung von Geschichte, oder auch ein Spiel, das jetzt 2025 erscheint, das du auf deinem Zettelchen stehen hast mit so einem Vermerk, oh je, vielleicht sowas.
Ja, tatsächlich, ich habe ein bisschen die Berufskrankheit gehabt, dadurch, dass es jetzt auch so die letzten 2 Jahre so nochmal so anders im Fokus war,
ja,
dass ich diese große Übersicht über was kommt eigentlich so an Spielen raus und diese bisschen allgemeinere wissenschaftliche Perspektive, dass ich die in dem Sinne so ein bisschen gar nicht mehr so drinne hatte. Also immer noch so interessiert mal geschaut, was macht irgendwie der zum Beispiel Arbeitskreis bisweilen Geisteswissenschaften, digitale Spiele, ja, und so weiter. Aber so von mir aus selbst habe ich da jetzt gar nicht mehr so den Blick drauf gehabt. Bestimmt ist mir zwischendurch mal was aufgefallen, aber das ist jetzt gar nicht so hart eingespeichert in meinem Langzeitgedächtnis, sondern wenn jetzt irgendwie der Name auftauchen würde, würde ich bestimmt sagen, ah ja, das hatte ich auch gesehen, aber jetzt unmittelbar könnte ich dir aus dem Stegreif gar nichts sagen.
Ist das ein Zustand, also diese fehlende Übersicht gerade, den du bedauerst, oder denkst du dir, nö, das ist schon vollkommen okay, es erscheinen so viele Spiele, wer soll da schon die Übersicht behalten?
Es ist gerade okay, also es ist gerade jetzt in dem Sinne, dass ich jetzt auch da nicht so, das ist jetzt so ein bisschen für mich auch eh die Weiche, das Spiel ist jetzt durch und ich bin jetzt eh so ein bisschen am Schauen, ob ich mich jetzt da auch wieder so ein bisschen mit so einem allgemeineren Blick drauf stürze oder ob ich mich erstmal jetzt auf andere Sachen konzentriere. Insofern nehme ich das erstmal ganz gelassen. Also es ist jetzt nett, dass ich so auch den Blick von, ich sag mal, eher von so einem interessierten Laien einnehmen kann, als dass ich jetzt so mit diesem im Hinterkopf, ich muss das alles wissen, weil das ist jetzt auch irgendwie mein Berufsfeld oder sowas. Ja. Da bin ich jetzt eigentlich ganz entspannt.
Nur für die Leute draußen, dass sie jetzt nicht irritiert sind, das Projekt oder das Spiel, von dem du sprichst, das sind die Kinder vom Bullenhuser Damm. Da habe ich in der Anmoderation schon ganz kurz von erzählt, da kommen wir noch dazu. Nicht, dass die Leute jetzt denken, okay, er hat jetzt Black Myth Wukong durchgespielt und als nächstes, also nehme ich einfach mal an.
Das Zwei-Jahres-Projekt ist jetzt durch. Ja, also,
ja, sehr gut, okay, da lag ich richtig. Wir haben es gerade schon berührt, deine Arbeit, ne, als Historiker befindet sich, wenn man so möchte, an dieser Schnittstelle von Geschichte und Spielen natürlich, aber auch Erinnerungskultur. Und was ich mich gefragt habe, als ich mich so, ich sag mal, in einen Lebenslauf eingearbeitet habe, das, was man eben so finden kann, wenn man sich mit dir beschäftigt, was eigentlich zuerst kam, welcher Wunsch, als du deinen beruflichen Weg mal geplant hast? Der Wunsch, mal was mit Geschichte oder mal was mit Spielen zu tun?
Planen ist da ein...
Ja, dachte ich mir, dass es daran hängt, ja.
Das ist da ein sehr dehnbarer Begriff.
Ja.
Nein, also ich hatte tatsächlich ganz ursprünglich, ich habe Soziologie studiert, gedacht, ich mache in dem Bereich was, aber dann gemerkt, dass was sich da so auftut als Perspektiven reizt mich nicht so, bin dann in die Geschichtswissenschaft. Ich hatte dann eigentlich gedacht, ich schaue erstmal eher in die Richtung, ach, was es da so auftut, Alternativen an Archivarbeit und so weiter. Ich habe auch in dem Sinne in meinem eigentlichen Geschichtsstudium habe ich gar nicht die Spielesachen tangiert. Das war immer Hobby und Hobbyinteresse eigentlich, Privatinteresse. Und bin dann eher gegen Ende, also da nach meinem Master eigentlich, wo ich richtig gemerkt habe, okay, ich habe alle Perspektiven eines Geschichtswissenschaftlers, also quasi keine, schaue ich mal, ob ich nicht dann doch was Altes wieder aufgreife, nehme ich mein Interesse am Programmieren und verbinde das irgendwie mit meinem Interesse am Spielen und gehe in so Richtung Game Development. Mhm. Das war noch, bevor ich eine Idee davon hatte, wie da die beruflichen Aussichten aussehen. Aber, und dann bin ich durch Zufälle über Game Jams am Hanse-Museum Lübeck und so weiter mit diesem ganzen Umkreis von diesem Arbeitskreis in Berührung gekommen. Davon hast du ja auch schon einige Leute interviewt. Und bin dann darüber erst zu dieser Schnittstelle gekommen und gemerkt, dass das liegt mir irgendwie auch so und das passt zu Gedanken, die ich eh schon immer auch mal hatte, so privat. Und dann bin ich so ein bisschen auch, also das, man merkt, meine Planung fällt sich überhaupt nicht zu dem, wie ich dann so auf einmal so über Schritt zu Schritt gestolpert bin, jetzt in diesem Projekt gelandet bin, das dann wunderbar gepasst hat zu, wo ich dann auch so ein bisschen was veröffentlicht oder geschrieben hatte. Wie bringt man eigentlich so eine Spielentwicklung zusammen, auch gerade über ihre Spielmechaniken, mit dem, was man vermitteln möchte, auch erst überhaupt selbst herausfinden will und neu sagen möchte im Bereich der Erinnerungskultur.
Ja.
Oder in überhaupt geschichtlichen Themen. Das war dann eigentlich die Hauptaufgabe dieses Projektes, wirklich zu schauen, wie können wir eigentlich wirklich die Sprache des Mediums neu nutzen, um auch wirklich so ein bisschen so einen Punkt setzen zu können. Das können Spiele beitragen zu dem Themenfeld Erinnerungskultur. Also nicht, dass wir die Ersten waren, aber das war wirklich so das war wirklich das Ziel, erklärt Ziel des Projektes, so eine Erkundung zu machen. Tiefenbohrung war manchmal auch der Begriff dafür. Mhm.
Um nochmal ganz kurz zum Studium zurückzukehren, zu dem Projekt, zu dem Kinder von Bullenhuser Damm, dazu kommen wir noch. Bei deinem Studium fand ich ganz spannend, dass tatsächlich von außen zumindest man gar nicht erkennen konnte, noch diese Begeisterung für das Spielemedium, weil die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast, da recht weit weg davon lagen. Also ein Beispiel, du hast schon gesagt, du hast Soziologie und dann vor allem Geschichte studiert, zuletzt den Master der Geschichte an der Uni Hamburg, 2020 abgeschlossen, und da war das Thema deiner Abschlussarbeit, und bitte Blutgrätsche, wenn ich mir was falsch notiert habe, ich zitiere: Genossen unter dem Hakenkreuz Hamburgs Baugenossenschaften im Nationalsozialismus. Das ist recht weit weg von Spielen, das ist schon mal korrekt, oder?
Ja, total. Also wie gesagt, das war also auch vom Angebot her im Studium hatte ich in dem Sinne überhaupt keine Überschneidung zu Spielen. Das ist ja in dem Sinne auch noch etwas, was einfach an den Unis in dem Sinne als selbstverständliches, kulturell überschneidendes Thema oder als Kulturgut, das man im Seminar mal aufgreift. Vielleicht mittlerweile anders, aber zu meinem Zeit war das in dem Sinne noch nicht so drin. Es gab natürlich irgendwie Nico Nolden, ich weiß nicht, ob der auch schon mal bei dir war, aber
ja, klar, ja.
Der hatte, aber das war dann auch, den habe ich so ein bisschen verpasst, der hat natürlich da auch so ein bisschen als Vorreiter versucht, das zu etablieren an der Uni, und es gibt da schon das Interesse und die Bereitschaft für, aber ich bin da irgendwie dran vorbeigeschlittert in meinem Studium oder hatte keine Berührungspunkte und habe mich auch in dem Sinne aus so einer geschichtswissenschaftlichen Gesicht, das war vielleicht auch meine eigene Boniertheit, habe ich auch selbst den Bezug gar nicht hergestellt, sondern habe einfach gesagt, ich beschäftige mich mit den mit so halt den anderen Themen wie Arbeitergeschichte. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein roter Faden, der mich dann auch zu den Genossenschaften geführt hat.
Ja, ja. Woher kommt diese Faszination eigentlich für diesen Themenkomplex, der dann mündete eben in dieser Abschlussarbeit, der sich eben dreht, ne? Ich zitiere nochmal: Genossen unter dem Hakenkreuz Hamburgs Baugenossenschaften im Nationalsozialismus. Woher kommt denn die Leidenschaft oder das Interesse zumindest für dieses Themenfeld?
Das ist eine gute Frage, weil ich könnte so sagen, dass ich es habe. Ich weiß es gar nicht. Also irgendwie schon. Ich glaube so ein bisschen aus dem, dass ich immer schon so ein Interesse hatte für Geschichte abstrakt und sich das dann irgendwie so herauskristallisiert hat, dass ich eben diese, vielleicht auch im Kontrast zu dieser klassischen Geschichtsschreibung über, ich sag mal, Dynastien, große Männer und so weiter, das dann irgendwie auch spannend finde, wie Geschichte auch durch so die, ich sag mal, die Anonymität von Gruppen oder von diesen Dynamiken von der Gesamtheit von Menschen geschrieben wird. Also das ist ja dann eben auch oft so Arbeit der Geschichte, dass es in dem Sinne, man kann es natürlich immer an einzelnen Namen aufgreifen, aber letztendlich ist es immer eine sehr unüberschaubare Masse von und der Menge von Menschen, die dann, abstrakt gesagt, Geschichte machen. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend daran, weil das ist eben so ein Streit, den man ewig führen kann, ob das dann quasi dem eigentlichen Verlauf, dem Prozess von Geschichte gerechter wird, als wenn man es über, was weiß ich, Napoleon, Caesar, Roosevelt, keine Ahnung, ausdrückt. Und ja, das ist, glaube ich, das, was mich daran dann interessiert und auch sicherlich auch eine nicht zu unterschlagende gewisse Sympathie für dann eben diese, ich sag mal, Bewegungen von unten und diese dann dort natürlich immer so einen politischen Bedarf heraus, sich artikulierenden Bewegungen und so weiter, also auch dieses das Revolutionierende, Reformierende statt dem Erhaltenden, sage ich mal.
Ich finde es trotzdem erstaunlich und bemerkenswert, dass du während dieses Studiums, offenbar, so wie du es ja selbst gerade gesagt hast, dann, wenn du Privatspiele gespielt hast, die ja wahrscheinlich auch, nehme ich jetzt einfach mal an, aus deinem persönlichen Interesse auch aus durchaus in irgendeinem historischen Kapitel gespielt haben, dass du da nicht so diese Querbezüge herstellen wolltest oder hergestellt hast und dann überlegt hast, keine Ahnung, oh, ich spiele hier ein Skyrim, jetzt irgendein Beispiel, und da gibt's ja auch viel Literatur aus der Spielwelt heraus, die über die Geschichte der Spielwelt spricht, und das ist ja das Material, mit dem Historiker und Historikerinnen arbeiten, dass da offenbar, und bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage oder annehme, du nicht vor dem Bildschirm saßt und dachtest so, sag mal, ich sitze den ganzen Tag im Hörsaal und da reden wir über Schriftquellen, jetzt sitze ich in Skyrim und bekomme Schriftquellen. Interessant. Gab's diesen Moment nie?
Nö. Also ich muss gerade lachen, weil gerade bei so, das finde ich total interessant, dass du den so vor den Bezug herstellst zu fiktiven in so Spielgeschichten, weil gerade bei sowas wie Morrowind und Skyrim und sowas, ich weiß genau, Bücher und solche Sachen, ich nehme die auf, manchmal sammle ich die sogar und tu die irgendwo hin mit so einem Gedanken, ich lese das später, ich lese das nie. Das ist, also ich bin wirklich, was so das Spiel angeht, ich bin so ein Spieler, Numbers go up, das ist gut, und Dialog wird gelesen und dann weggeklickt, der muss auch nicht gehört werden.
Ach,
also mein
Herz blutet.
Ja, das ist, ich bin so jemand. Also ich glaube, das letzte Spiel, wo ich Ruhe genommen habe, war, glaube ich, Baldur's Gate 3. Aber da merkt man auch einen gewissen der Anspruch. Ansonsten, geschichtliche Spiele, die ich gespielt habe schon immer und gut fand, waren so diese Paradox-Titel.
Ja.
Und auch da vor allem, glaube ich, das zweite Victoria und das vierte Europa Universalis. Aber auch, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube weniger dieses, ich sag mal, inhaltliche, stoffliche, vom Stoff her, sondern auch mehr dieses eigentlich der Geschichtsprozess, den ich da einfach spannend finde und den daran zu spielen. Mhm. Und ich glaube, den Bezug, dieses, okay, da kann ich eigentlich auch aus meinem Studium her drüber nachdenken, der kam eigentlich relativ spät. Das war eher wirklich immer so ein privates, irgendwie finde ich dann Genuss dran und dann gar nicht so weit drüber nachgedacht, wieso eigentlich, was finde ich daran spannend und wie macht das Spiel das? Das war tatsächlich so eine private Hobbysphäre, total separiert von meinem Studium.
Das ist ja hoch faszinierend. Tatsächlich auch, ich habe gerade selber nochmal drüber nachgedacht, warum mir die fiktive Geschichtsschreibung schneller einfiel als die, ich sag mal ganz klar, in der tatsächlichen historischen Realität angelehnten Geschichtsschreibung in Crusader Kings und Paradox-Spielen generell und so weiter. Ich glaube, es kommt von etwas, was ich jetzt einfach mal als so einen, ich nenne es einfach jetzt mal Herodot-Effekt nenne. Und zwar folgendes. Herodot, ne, genannt für die Leute da draußen, Vater der Geschichtsschreibung, wobei das Quatsch ist, weil was er gemacht hat so im 2. Jahrhundert vor Christus war, der lief offenbar irgendwo rum und schrieb auf, was er so sieht. Aber wenn man sich seine Texte und seine Geschichten aus den fernen Ländern, wo er so rumreiste, mal dann heute durchliest, könnte man sich schon denken, naja, also erstens war er wirklich da, zweitens, wenn er dort war, ich glaube, da hat auch viel Fantasie mitgeschrieben. Also er erzählt von von wahnsinnigen Gestalten und Tierarten, die man sich so eigentlich kaum vorstellen kann. Also was er gemacht hat, er hat die Fantasie der Menschen angeregt, die daheim geblieben sind und die dann vielleicht seine Sachen gelesen haben und sich ein Bild vorgestellt haben von der Welt, die er da bereist hat, wo sie selber aber niemals waren. Und diesen Herodot-Effekt, den habe ich in Spielen wie Skyrim, dass ich in einer Spielwelt bin, die ich ja unmöglich kennen kann, weil sie ist fiktiv, und bin angewiesen auf die Schriftquellen dieser Welt, die das ja alles offiziell schon kennt, die mir jetzt davon berichtet. Dann sitze ich da also wie der kleine Grieche im 2. Jahrhundert vor Christus, lese das doofe Skyrim-Buch von Magnus Haufest drauf oder so, keine Ahnung, und denke mir, ach krass, da gibt's Riesen da oben, und das finde ich toll, also weil die Dynamik oder die Hierarchie des Wissensstandes ist dieselbe wie im antiken Griechenland Herodot und der Zivilmensch, der das liest, was er so schreibt. Und das finde ich so faszinierend.
Also ich kann es total nachvollziehen. Es ist nur, ich merke gerade richtig, das kollidiert richtig mit meinen, also das ist komplett anders als meine eigene, auch ich glaube immer noch gültige Spielrezeption. Also wie ich spiele. Das ist wirklich, ich finde das total interessant. Ich kenne das jetzt nicht nur von dir, hörst nicht von dir, dass wirklich Spiele so gespielt werden in diesem, mit diesem, ich sag mal, Qualität von Immersion.
Ja.
Und das ist wirklich, also das ist einfach gar nicht so sehr meine, also wie ich spiele. Das ist, also zumindest Skyrim und sowas. Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, es gibt Spiele, da habe ich in dem Sinne schon diesen immersiven Effekt, aber der bezieht sich weniger auf diesen Spiel, ich sag mal, auf dieses, wie nennt man es denn, Lore im weitesten Sinne.
Ja, also quasi den Moment, dass du auch wirklich sagst, ich sitze hier im Theater und vergesse absichtlich, das sind Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern das ist jetzt Shakespeare da oben auf der Bühne. Was war denn so ein Spiel, wo du zuletzt eben in diesem Theaterpublikum gesessen bist und gesagt hast, nö, ich glaube einfach mal alles, was mir hier erzählt wird?
Also in dem Sinne, dieses einfach ein, also ich sag mal, dieses Gefühl von, ich bin gerade wirklich drin und das klickt irgendwie und irgendwie bin ich auch gerade, ich glaube, was ich bei Spielen vor allem suche, ist, also wenn ich vielleicht nochmal diese Immersion oder diesen Vermittlungskoeffizient, ist auch weniger, ich bin jetzt richtig in so einer Geschichte drin, die erzählt wird, sondern gerade bei Spielen, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wirklich eine Spielmechanik, die ich noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob du diesen Effekt kennst, aber man öffnet ein komplett neues Spiel, gerade erschienen, aber man ein bisschen das Gefühl, es ist ein alter Bekannter, weil Spielmechaniken gerade bei populären Titeln übertragbar sind. Und ich glaube, das hatte ich zuletzt, es gibt so ein neues Genre, ich glaube, das hat so ein bisschen hat das Return of Upra Dinn begründet. Und da gibt's jetzt irgendwie auch dieses Golden Scepter, und was ich jetzt neulich gespielt habe, war Duck Detective.
Ich liebe es. Annika Ma, die Chefentwicklerin von Happy Broccoli Games, die das gemacht hat, war hier auch schon zu Gast.
Ach ja,
fantastisch. Okay.
Genau, und das war ein Spiel, wo ich, und vielleicht kann ich das aber mit meiner Immersion ausdrücken, dass ich einfach durchgespielt habe in, ich glaube, zwei Settings und einfach die ganze Zeit so ein freudig, wohliges Gefühl habe und auch wirklich seit langem wieder das Gefühl habe, ich vergesse so ein bisschen drumherum, was los ist. Weil ich einfach so angetan war von diesem Werk, um es mal so auszudrücken. Einfach von der Gesamtheit, wie das funktioniert hat. Und da ich ja merke, da spreche ich ja wirklich drüber, das ist halt so ein Gesamtding und nicht so eine Zusammensetzung von Spielmechaniken, wie ich über so Skyrim oder auch Wukong reden würde.
Spannend. Hast du auch gespielt Case of the Golden Idol?
Ja, genau. Das wäre das dritte, das mir eingefallen wäre im Verhältnis zu Upra Dinn. Oder das in dieser
sehr gut. Ja, verstehe, das ist wirklich hochinteressant. Da sind wir unterschiedliche Spielertypen. Würde es wahnsinnig werden, wenn wir gemeinsam hier auf der Couch Skyrim spielen würden. Er sagt auch noch, ja, ich hatte gehofft, du sagst, nein, lass uns das mal machen.
Also ich meine, das ist ja auch eine nette Spielerfahrung, aber das ist zum Beispiel auch was, warum ich glaube, es ist ein Grund, warum ich mir auch keine Streamer angucken kann. Oder Let's Plays. Das ist einfach alles zu lange.
Also mich auf jeden Fall nicht. Das wäre für dich eine Qual, wirklich. Wie ist es, letzte Frage dazu, bevor wir zu der Sache mit den Game Jams kommen, auch da bin ich neugierig. Wie ist es, weil ich es auch selber viel spiele, bei diesen Paradox-Spielen, hier Victoria hast du genannt und andere. Ich spiele Crusader Kings 3, das Mittelalter-Ding, sage ich mal. Und da, diese Spiele erlauben ja beides. Du kannst das Ding mit den Nummern spielen und Zahlen und einfach nur gucken, okay, wer hat die geilsten Werte, den schicke ich dahin und so weiter und so fort. Du kannst aber auch spielen wie ein Rollenspiel und dir wirklich vorstellen, dass diese Figuren, die bei dir am Hof da dienen, wirklich Figuren sind, die haben Charaktereigenschaften vom Spiel aus, die haben Wünsche, die haben Sehnsüchte, die haben Ängste und du kannst dieses Rollenspiel draus machen, fast wie ein Sims-Spiel. Ist das auch so dort, dass du dann nur, also diese Zahlen im Blick hast?
Ja, ich glaube schon. Heftig. Also es lebt irgendwie davon, dass ich schon das irgendwie spannend finde. Es ist irgendwie wiedererkennbar und auch ein bisschen, also ich finde dann auch gerade bei Victoria finde ich diese Mechanik über die Pops, also über diese Simulation von Bevölkerung total interessant. Und auch, dass das so ein bisschen die Spielherausforderung ist, also dass dem sie nicht austauschbar ist, was ich gerade spiele, sondern es ist schon ich arbeite mit diesen Mechaniken und die finde ich da auch besonders reizvoll. Und dann ist natürlich die Überlegung von, also man hat schon so ein bisschen auch diese am Anfang die Überlegung, will man jetzt in dem Sinne, was weiß ich, wenn man Russland spielt, will man wirklich die Herausforderung, dass man jetzt das total autokratische hält oder will man so ein bisschen Richtung jetzt das andere Extrem, Sowjetunion im Schnelldurchlauf kommen, wie macht man das und so weiter, wie forciert man das? Das ist natürlich dann auch immer wieder dieses natürlich auch aus einer, ich sag mal, realhistorischen Bezügen gezogene Spielinteresse. Aber jetzt so richtig hart an Rollenspiel halten, ich glaube, das habe ich bei noch keinem Spiel wirklich gemacht. Also ich neige dann immer auch schnell zu so einem Min-Maxing oder sowas, was mich da auch manchmal ärgert, aber es ist irgendwie einfach tief drin.
Faszinierend. Du, ohne Witz, ich spiele momentan Indiana Jones, das neue Ding, und das hat so eine ganz wunderbare Funktion, dass es, wenn du einen Spieldurchlauf beendest und dann einfach sagst, so, ich beende jetzt das Spiel, also unterbrichst, dass, wenn du dann wieder zurückkehrst ins Spiel, das Hauptmenü des Spiels orientiert ist daran, wo zuletzt du in welcher Szene die Figur verlassen hast. Das heißt, wenn du Indy in irgendeinen Innenhof stellst und der wurde auch gerade gespeichert und dann das Spiel beendest, startest du das Spiel und siehst im Hauptmenü ihn schon im Hintergrund stehen und quasi auf dich warten. Und das hat zur Folge, dass ich dieses Spiel nicht beenden kann, wenn ich Indy irgendwo im Freien stehen lasse. Ich muss ihn immer in ein Büro parken, und weil ich mir dann denke, ich kann ihn jetzt nicht über einen Tag lang im Innenhof stehen lassen. Das sind echte Gedanken, die ich als 35-jähriger Mensch habe.
Ja, das ist so ein bisschen die Variante von, ich kann es nicht aufhören, ich muss noch speichern, ne?
Es ist
Speicherort kommen, ja.
Es ist fast noch schlimmer, ehrlich gesagt. Naja, zurück zu deiner Biografie. Ganz spannend, etwas, was ich auch noch nicht wusste hier in der Vorbereitung, dass du nach dem Studium dann diesen kleinen oder auch mittelgroßen Flirt mit der Welt der Game Jams und auch der Spielentwicklung am eigenen Leib hattest. Wohin führte das denn genau? Also hast du auch tatsächlich bei Spielen selbst mitgearbeitet und entwickelt? Gibt's da irgendwo was?
Ja, es ich gibt was. Durch. Also es gibt es auf Itch. Schicke ich dir gerne noch. Also bist du jetzt peinlich berührt, weil du es nicht gefunden hast?
Ich bin peinlich berührt, tatsächlich. Ich google gerade mit schneller Hand.
Es ist nicht unter meinem echten Namen. Es müsste unter wolfenspawn.itch.io sein.
Zwischenfrage. Wie kommt man auf Wolfenspawn?
Das ist ein Albumtitel von der... Ich hatte irgendwann vor Ewigkeiten... Ich habe sehr lange sehr viel Arma gespielt. Also von Bohemia Interactive, diesen Simulator. Ja. Und also in so einer sehr... also weil ich glaube, bei manchen gehen sofort Assoziationen los zu diesen bisschen peinlich ernsten Milsim-Sachen. Ich habe es in so einer sehr angenehmen, sich nicht zu ernst nehmenden Community gespielt und auch da sehr reizvoll, dass man sehr viel einfach selbst gestalten konnte, auch mit so einer Scripting-Sprache und so weiter. Das habe ich sehr lange gemacht. Und dafür habe ich halt damals einen Nickname gebraucht. Ich hatte irgendwie keinen fest etablierten und habe dann einfach den Albumtitel genommen von einer Band, die ich damals immer noch, aber damals auch gerne gehört habe. Chipenta, so eine Lo-Fi-Punk-Band aus New York.
Spannend. Während du das erzählst, wirklich in exakt derselben Geschwindigkeit, folge ich den einzelnen Recherchepunkten. Ich habe gerade Chipenta hier vor mir offen. Das ist faszinierend.
Genau, und unter denen, genau, unter das ist irgendwie jetzt überall mein verbreiter Name geworden. Und ich überlege gerade, ob ich es so ein bisschen komplett Anonymität preisgegeben habe, aber ist ja, wie dem auch sei. Ich glaube, im Gaming-Bereich ist das einfach immer mein Nickname gewesen. Und unter Itch genau ist das dann auch der Name gewesen zur Veröffentlichung. Und ja, genau, also das, ich habe immer gerne eigentlich auch ein bisschen programmiert in dem Bereich. Ich habe auch während meines Geschichtsstudiums immer so ein bisschen mal Sachen gescriptet und automatisiert, die irgendwie händisch eher umständlich waren. Und habe das dann übersetzt, ein großer Master, so ein bisschen Selbststudium beigebracht, rudimentäres Entwickeln, so mit Unity, also C-Sharp und sowas, und habe dann in kleineren Projekten mit Freunden, Freundinnen dann in diesen Game Jams teilgenommen. Ich glaube, das waren 2-3 Stück an der Zahl. Ich weiß nicht genau, wie viel da veröffentlicht ist.
Ja, ich habe hier 2 auf jeden Fall gefunden, und zwar eines, das ist einen unaussprechlichen Namen hat, Carta
Marina.
Kata, ja, unaussprechlich deswegen, weil es wird mit Unterstrichen gearbeitet und ich bin mir nicht sicher, wie ich es vorlesen muss. Das andere, das andere, aber das sprang mich sofort an und da würde ich nochmal kurz was nachfragen wollen. Und zwar heißt das andere Spiel The Bomb That Brings Us Together. So eine Art, nö, das musst du beschreiben. Ich werde doch jetzt nicht dieses Spiel beschreiben. Ich weiß es ja nicht mal genau. Also, was ist The Bomb That Brings Us Together?
Das ist, also das, wie heißt der denn nochmal? Es gibt diesen total populären Game Development YouTube Channel auf oder überhaupt jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen.
Game Makers Toolkit
ist es, glaube ich, der so, der ist mittlerweile einer der größten oder der größte. Ja, ja, genau. Der veranstaltet alljährlich Game Jam.
Ja, genau.
Und das an dem wir teilgenommen, das Motto da war Chain Together. Und wir sind dann aus dem Brainstorm herausgekommen auf diese Chain Gangs, die es irgendwie früher gab oder dieses kulturelle Bild, das man kennt von diesen Häftlingen in den Streifenanzügen, zusammen mit einer Kette. Und dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir da echt Spiel draus? Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, was ist, wenn die Kugel an der Kette eine Bombe wäre? Und dann ist es jetzt eben dieses Spiel, jeder hat einen Charakter, der eine ist so groß und dünn und kann hoch springen und der andere ist halt klein und kräftig und kann dafür diese Kugel tragen. Nur wenn die Kugel auf dem Boden liegt, explodiert sie in ein paar Sekunden. Und dann ist das Spiel eigentlich, dass man sich durch so ein Level bewegen muss, bisschen Platforming, kleine Puzzle lösen muss und immer darauf achten muss, dass die Kugel nicht zu lange den Boden berührt und man sich dabei eben absprechen muss, weil man mit so einer Kette aneinander gebunden ist. Und das ist natürlich irgendwie alles janky as heck, weil Game Jam Projekt, aber das war eben die Spielidee.
Wer ist denn wir eigentlich? Wer sind denn die Leute, die da bei dir mitgewirkt haben? Sind das Menschen, die du über diesen Jam kennengelernt hast oder tauchen jetzt plötzlich noch Figuren auf, die du bisher unterschlagen hast in deiner Geschichte?
Sowohl als auch. Also nicht über den Game Jam, sondern das ist tatsächlich über den ersten Game Jam, wo das Katamarina entstanden ist. Das war ein sehr kleiner Game Jam, veröffentlicht durch veranstaltet durch das Hanse-Museum Lübeck in Kooperation mit es gibt in Flensburg gibt es so eine Spieleentwicklergruppierung und so weiter und zusammen das Studio Off the Beaten Track. Die hatten das veranstaltet und da hatte ich teilgenommen mit meiner damaligen Freundin und dann darüber noch jemand kennengelernt, der mit dem zu dritt wir das dann so ein bisschen dieses Katamarina gemacht haben. Und noch eine vierte Freundin war dabei. Und das hat sich dann übertragen in, dann machen wir das doch nochmal für diesen Game Maker Tool Game Jam.
Was kam bei raus? Der macht ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann am Ende dieser Frist, wenn man dann die Spiele einreichen sollte, immer noch so einen, ja, ich nenne es einfach mal Best-of-Video vielleicht, wo er dann ganz, ganz, ganz viele Spiele aus diesem Game Jam, wo er mittlerweile auch bestimmt tausende Titel zusammenkommt, vorstellt und so mal zumindest anspielt. Wart ihr da auch mit dabei?
Nee. Also ich weiß gar nicht, wo wir gelandet sind in Rankings. Wir hatten... Ich glaube, da gab es so ein paar Streamer, die machen das parallel, einer hat das gespielt. Ich glaube, er hat es nicht ganz verstanden oder sowas. Das war dann so ein bisschen ernüchternd. Aber es gab auch, glaube ich, ein paar sehr angetane Kommentare. Aber, also es war, ich glaube, bei da war es wirklich eher die Entwicklung selbst, die Erfahrung war. Und einfach auch, ich finde es auch ästhetisch sehr cool. Also ich habe mit der Ästhetik nichts zu tun. Das war alles...
ganz toll.
Das war alles Anna. Das ist dieser Wasserkolorierungsstil. Tatsächlich, also die von der Rezeption schönere Erfahrung war wirklich dieses Katamarina, einfach weil man es im kleineren Rahmen wurde es gespielt und wirklich zu merken, auch so live zu sehen, da haben Leute Spaß dran. Also irgendwas, was du gerade gemacht hast und was ich einfach aus meinem Studium oder Wissenschaft in dem Sinne nicht kenne, man hat eine kreative Tätigkeit, die anderen Leute Freude macht. Das war eine coole Erfahrung, was mich auch so ein bisschen befeuert hat, irgendwie würde ich da gerne auch weiter dran beteiligt sein oder würde ich sowas auch idealfall irgendwie beruflich mal machen.
Ist daraus denn noch mehr geworden aus diesem Katamarina?
Ja, eigentlich der ganze Projektjob. Also eigentlich wirklich in dem Sinne, das war so einfach eine, darüber habe ich, glaube ich, Nico Nolden kennengelernt über diesen Game Jam, der hat ihn auch maßgeblich mit in die Wege geleitet. Und bin ich auf diesem Arbeitskreis nochmal aktiver gekommen. Und Nico Nolden war es dann, der mich dann ein paar Jahre später quasi vernetzt hat mit Iris Kroschek, mit der zusammen ich dann, die quasi das Projekt damals beantragt hatte für dieses Spiel.
Der Bullenhuser Damm meinst du?
Genau, exakt, ja. für Erinnern die Kinder von Bullenhuser Damm. Und die, worüber ich dann quasi ins Rennen kam, für die Projektleitung zu machen.
Das ist ja hochinteressant. Also das ist ja auch wieder mal, ne, man wieder mal ein schönes Beispiel dafür, wohin Zufälle einfach führen können. Wenn es dieses Spiel und den Game Jam nicht gegeben hätte, wer weiß, wo du jetzt heute sitzen würdest.
Ja, absolut, ja.
Krass.
Also, ja, wahrscheinlich auch immer noch in diesem Museum, wo ich ja auch arbeite, aber das war wirklich, also vielleicht, um es noch ein bisschen zu untermalen, ich hatte, glaube ich, das war der Stand, bevor mir dieses, wo ich dieses Projektleitungsjob kam, wo ich so ein bisschen gesagt hatte, ich mache in diesem Bereich, glaube ich, nichts mehr, außer es fällt mir was in den Schoß. Ich werde mich jetzt nicht mehr irgendwie in diesem Bewerbungstretmühle rumtreiben, auch so, weil ich da eine Weile schon frustriert war. Und dann kam halt das und das war ungefähr genau das, was ich mir irgendwie auch mal ausgemalt hatte.
Warst du auf der anderen Seite drauf und dran, stattdessen zu sagen, ich werde wirklich Spieleentwickler? Also war das gerade der Weg, den du so begonnen hast zu treten?
Nein, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen gemerkt, okay, was sind eigentlich die Arbeitsbedingungen in der Spieleentwicklungsbranche? Ja. Ich glaube, das war, bevor es nochmal so richtig bergab ging oder nochmal schwieriger wurde in der deutschen Gamebranche. Ich glaube, ich hatte darüber nachgedacht, ob ich eher einfach klassisch in IT gehe, im weitesten Sinne.
Ja.
Also einfach Umschulung.
Glaubst du, ich hätte das glücklich gemacht?
Kommt, glaube ich, total drauf an, wo ich gelandet wäre. Also ich mag Programmieren, auch als getrennt von Spielwerk. Ich mag das irgendwie als das, was es ist und auch dieses bisschen Rätsellösen dran, aber es hat immer einen Pferdefuß, eine Sache, die man mag und dann beruflich macht, kann auch schnell einfach ermüdend werden oder die Freude daran verlieren oder wie auch immer. Insofern schwierig zu sagen.
Spannend. Dann kommen wir von hier aus aber tatsächlich auch zu dem Projekt, zu dem Spiel, über das ich dich jetzt quasi dann nochmal auf mein Radar gezogen habe und mir gedacht habe, okay, ich muss ihn mal unbedingt einladen und mit ihm sprechen, unter anderem eben über dieses Projekt und zwar die Kinder vom Bullenhuser Damm, davor noch das Wort erinnern. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Hamburger Gedenkstätten mit der Gedenkstätte Bullenhuser Damm und mit Paint Bucket Games, ein Indie-Studio aus Berlin, das jetzt auch hier im Podcast schon viele Male zu hören war und zu sehen war, unter anderem gegründet worden von Jörg Friedrich, auch der war hier schon häufiger zu Gast. Ich habe dieses Spiel in der Anmoderation schon mal auf jeden Fall in Grundzügen vorgestellt, aber das liegt ja jetzt mittlerweile auch fast schon wieder eine Stunde zurück. Würdest du den Leuten das nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen? Was ist das eigentlich für ein Spiel?
Klar, also das Spiel, vielleicht mal ganz kurz, also der unmittelbare Bezugspunkt ist eben diese Gedenkstätte Bullenhuser Damm, es gibt in Hamburg einmal die Gedenkstätte Neuengamme, das ist das quasi ehemalige KZ-Gelände, das ist wie fast alle KZs in Deutschland sehr weit außerhalb und es gibt diese Gedenkstätte Bullenhuser Damm, das ist in den Gebäuden einer ehemaligen Schule, später Außenlager des KZs, das sehr zentral ist in Hamburg, mit der S-Bahn ist 10 Minuten vom Hauptbahnhof, zu Fuß auch nicht weit. Und diese Gedenkstätte oder dieses Außenlager war für einen Mord kurz vor Kriegsende, 20.1.2. April, Nacht vom 20. auf 1.2. April, also wirklich kein Monat bevor der Befreiung Hamburgs durch die Briten, wo 20 jüdische Kinder und 28 Erwachsene ermordet wurden, auch richtig zweckmäßig, um Beweise zu vernichten. Also an diesen Kindern waren pseudomedizinische Experimente vorgenommen worden. Es wurden quasi Impfstoffe an ihnen getestet für Tuberkulose. Und man hat eben diese Kinder zweckmäßig ermordet, um das zu vertuschen. Was nicht gelang, aber das ist eben der Grund für diese Gedenkstätte an diesem Ort. Und das Spiel ist entstanden aus dem Bedürfnis heraus, man möchte wirklich schauen, was kann man eigentlich mit dem Medium auch Neues beitragen zu eigentlich der Erinnerungskultur allgemein. Also nicht einfach so eine Verdopplung von den Inhalten, die es schon irgendwie gibt, online, in der Gedenkstätte, sondern wirklich, was können wir eigentlich Neues dazu erzählen. Und deswegen ist dieses Spiel, also man merkt den Historiker, ich mache jetzt mal den langen Ausflug, bevor ich zur Antwort komme.
Ja, bitte, herzlich willkommen.
deswegen ist dieses Spiel strukturiert als, es ist eher, ich sag mal, eine Erfahrung, so ein Narrativ, so ein Erlebnisraum, in dem wir auch ein bisschen durch das Medium des Spiels erzählen, was heißt eigentlich für uns erinnern? Wieso ist uns das wichtig? Also gerichtet an Schülerinnen ab der 7. Klasse, ist es für den Einsatz im Unterricht gedacht, dass es eben da so eine Art Diskussionsraum ermöglicht, eröffnet für Lehrkräfte, aber auch dann für uns. Und ich hatte gerade einen Gedanken. Ach genau, vielleicht mal den Anknüpfungspunkt zu sagen, ist immer, diese Gedenkstätte wird oft von Schulklassen besucht, aber eine Frage, die oft kommt und die auch total angemessen ist, was hat das eigentlich in mir zu tun? Mhm. Also die Frage, was unterscheidet eigentlich für so einen jungen Menschen, was unterscheidet jetzt eigentlich so eine Gedenkstätte von einem Museum? Weil man kommt hin, es wird das über Geschichte erzählt, irgendwie merkt man auch, es ist wichtig, es ist doll, man ist auch berührt, aber wo ist eigentlich der Rückbezug zu mir? Wieso ist das eine Erinnerung und nicht einfach war mal? Und das ist eigentlich das, worüber wir in dem Spiel erzählen wollen, indem wir so, wir haben unsere, die Charaktere im Spiel, das Spiel ist aufgezogen wie so ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Und es sind so 5 Charaktere im Spiel, die auf ihre Art so kleine Erinnerungsgeschichten erleben, die alle ganz banal, trivial, mit total selbstbezogenen, subjektiven Erfahrungswelten Geschichten anfangen und die über Irritationen, über so Fragen im Spiel darauf einmal drauf stoßen, es gibt da so einen geschichtlichen Kontext, der irgendwie spannend ist, der interessant ist, der aber irgendwie auch mit einem selbst zusammenhängt. Und das, also das Spiel spielt in 70er, 80er Jahren, das ist so ein bisschen zeitversetzt, das ist so ein bisschen, spielt auch ein bisschen mit der Ästhetik von damals. Und ja, es, also ich halte es vielleicht bewusst abstrakt, bestimmt ganz viel irgendwie nachbohren. Es ist damit eben so eine Auseinandersetzung mit, dass man darüber auch einfach drüber reden kann, was heißt denn jetzt eigentlich erinnern? Was war jetzt eigentlich für den Protagonisten, für Carsten, für Kati, halt sind 2 Namen, was hieß es da jetzt eigentlich, was haben die eigentlich erlebt? Was haben die als eigentlich so ihren eigenen Horizont erweitert? Und dann kann man darüber Bezüge herstellen zur aktuellen Situation, zur eigenen Erfahrung und so weiter. Das ist vielleicht mal so ein bisschen der Elevator-Pitch in der etwas langen Fahrschulfahrt.
Was ich so faszinierend finde, unter anderem an diesem Spiel, ist eben genau das, was du zuletzt gesagt hast, dieses Auslagern dieses Phänomens der Erinnerungskultur auf verschiedene Figuren, die, genau wie du gesagt hast, eben auch unterschiedliche Zugänge zur Vergangenheit haben und auch unterschiedlich erinnern. Und was ich mich jetzt frage und dann in der Folge auch dich frage, inwiefern wird denn diese Konstellation auch der Tatsache gerecht, dass ja manche oder dass Menschen, wenn sie sich an Dinge erinnern, auch Dinge falsch erinnern oder auch Perspektiven vielleicht einnehmen, die, wenn man das wirklich vergleicht mit der historischen Wahrheit, sofern man die rekonstruieren kann, die gar nicht stimmen. Also mit anderen Worten, wird in dem Spiel auch zugelassen, was bei diesem Thema ja durchaus heikel auch sein kann, dass Figuren im Spiel sich falsch erinnern und man auch die Gelegenheit bekommt, das zu erkennen oder sie damit zu konfrontieren? Oder kommt das eher von der Richtung, Erinnerungskultur ist erstmal das, was jeder draus für sich macht?
Beides auf eine Art. Also wir, das war so tatsächlich, die Überlegung, die du hast, war so eine, die ganz zentral am Anfang war. Weil, also gerade, das ist so ein bisschen natürlich dann auch den bisherigen Medien geschuldet, die etabliert sind. Die haben oft dieses, die haben natürlich einen verpackten Inhalt, mit dem wird man eben als Rezipient konfrontiert. Und das hat schnell dieses monolithische von, da ist jetzt irgendwie so eine objektive geschichtliche Wahrheit kristallisiert und erinnern heißt irgendwie das zu übernehmen. Oder einfach das absichtlich zurückzuweisen. Und im Spiel haben wir dann auch schnell also überlegt und auch dann natürlich dann durch die Möglichkeit der Interaktion und der Interaktivität gemerkt, wir haben da so einen neuen Raum, wie wir mit dem Medium mehr spielen können oder mehr arbeiten können mit eben dieser Schwammigkeit von Erinnern, mit dieser Multiperspektivität und auch gerade Wert darauf zu legen, dass Erinnern was Subjektives ist. Also dass etwas erst immer daran noch liegt, was man selbst annimmt. Und deswegen arbeiten wir in diesem Spiel so, dass die Grundstruktur von jedem Kapitel ist, dass ein Charakter gerät immer in Dialog mit 3 anderen Charakteren und dann sind diese, und das sind immer irgendwelche Erinnerungen dieser Charaktere an Historisches. Und das ist immer so dargestellt, dass es ist nicht so eine Textwand, die erzählt wird, nach dem Motto, so war's, sondern das sind in dem Sinne immer auch grafisch dargestellte, begehbare, beklickbare Szenen, wo der Dialog eigentlich dadurch voranbringt, dass man auf bestimmte Sachen klickt. Und dann ist diese Szene ist, und das ist jetzt so ein bisschen immer schwer zu beschreiben, das ist die Art und Weise, wie sich eben der Charakter vorstellt, was ihm gerade erzählt wird. Und dadurch verändert sich die Szene auch, wenn man auf Sachen klickt und dann beantwortet die Person das, sagt, nee, so war's. Aber es gibt in dem Sinne auch dann Irritationen, weil man klickt auf irgendwas und die andere Person kann es nicht beantworten, will es nicht beantworten, irgendwo dazwischen. Und daraus ergeben sich natürlich auch Folgefragen, sodass dann die gleiche Szene im Gespräch mit einem späteren Charakter dann sich verändert, erweitert und so weiter. Und so arbeiten wir ein bisschen natürlich low-levelig, auch von den Kapazitäten, die wir hatten und von dem Rahmen, in dem es funktionieren muss, in einer Doppelstunde, arbeiten wir eben mit diesem bisschen, ja, diesem spielerischen an Erinnerungen, diesem Hin- und Hergehen und dass vor allem man darüber reden kann, dass am Ende natürlich das ist, was der Charakter für sich angenommen hat durch oder auch das Bild, das er sich erzeugt hat, durch Erfragen, durch Konfrontation, durch Erweiterung und so weiter.
Ja. Was war denn eigentlich genau deine Aufgabe bei diesem Projekt? Also die Einbindung vielleicht als historischer Berater oder die Kommunikation nach außen hin? Was genau hast du da eigentlich alles gemacht?
Also tatsächlich, ich war vor allem am Anfang so ein Scharnier. Dadurch, dass ich reinkam, dadurch, dass von der Stiftungsseite her, die das Projekt beantragt hatte, gab es eine Offenheit und durch Interesse an dem Genrespiel, aber in dem Sinne gar keine unmittelbare Erfahrung damit, was heißt eigentlich ein Spiel zu entwickeln und oder was ist da eigentlich das, was zu beachten ist. Und dadurch, dass ich auch schon ein bisschen die handwerkliche Seite zumindest ein bisschen überschauen konnte, was gehört dazu, was brauchen wir, war am Anfang, glaube ich, meine erste Aufgabe, das auf Gleise zu bringen und zu schauen, dass wir möglichst schnell in so einen Prozess reinkommen, wo auch das Spiel also realistisch wird von diesem natürlich dann irgendwie immer sehr breit aufgestellten, sehr viel breit gefächerten ursprünglichen Idee hin zu, man hat so eine zumindest in groben Zügen klare Vision. Und dann eben auch zu schauen, dass das gelingt in der Zusammenarbeit mit den Entwicklern, dass es nicht einfach ist, man gibt irgendwie den Entwicklern einen Auftrag ab und dann ist das so diese Blackbox-mäßige Entwicklung, es kommt immer zurück, sondern dass das wirklich als eben gemeinsames, sich gegenseitig befruchtendes Projekt funktioniert. Deswegen meine ich immer so Scharnier, weil ich dann eigentlich so ein bisschen immer gucke, wie bringt man da diese beiden Seiten zusammen, was aber auch super gelungen ist, weil beide Seiten dafür total offen waren und das auch wollten. Und dadurch bin ich sukzessive neben den klassischen Projektleitungsaufgaben, Mail schreiben, Sitzungen, Zoom-Sitzungen, Anleihen und so weiter, bin ich dann auch irgendwie auch reingerutscht in, dass ich so ein bisschen oft auch dann der irgendwie, das Gesicht klingt so blöd, aber so ein bisschen einfach dann aufgetreten bin auf eine Art für das Spiel und so ein bisschen repräsentativ sprechen durfte für dieses Thema, wie machen wir jetzt eigentlich digitale Erinnerungskultur?
Ja. Du hast ja auch schon gesagt, dieses Spiel wurde auch in den Schulunterricht hineingereicht, ne, und auch mit den Leuten vor Ort dann quasi ausprobiert, mit den Leuten, mit den Schülerinnen und Schülern. Wie sieht denn da so generell deine Einschätzung zu diesem Thema aus, wenn es darum geht zu sagen, naja, vielleicht könnte man wirklich mal drüber nachdenken, noch mehr, als es ja bereits auch schon passiert, Spiele dieser Art im Geschichtsunterricht zum Beispiel, aber es würde zum Beispiel bestimmt auch für Gesellschaftskunde oder sowas, ich weiß nicht, ob es dieses Fach heute noch gibt, aber ich kenne das, einzurichten als eine weitere Möglichkeit, den Unterricht zu gestalten. Also angeleitet von dem Lehrpersonal, dass dann Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Altersstufen über ein Spiel noch einen weiteren Zugang zu den jeweiligen Themen finden. Siehst du da ein Potenzial drin oder siehst du da auch vor allem, weiß ich nicht, die Probleme, ne? Wer nimmt diese Spiele ab? Wer entwickelt die Spiele? Wie kommen die an die Schulen? Wie denkst du darüber?
Ja. Also das eine ist das Potenzial, vielleicht mal so gesagt, ein Punkt, wo man einfach auch nervös war, ist, wie kommt das jetzt eigentlich bei den Schüler, Schülerinnen an? Ja. Ne? Weil so ein Projekt, das kriegt dann überall irgendwie den Applaus, eine Schulterklopfen, aber funktioniert das eigentlich im Unterricht, wie wir es gedacht haben, weil wir hatten in dem Sinne keine Blaupausen dafür. Und das war, glaube ich, eine der besten Erfahrungen, gerade bei den ersten Tests zu merken, das kommt richtig gut an. Also es wird honoriert, dass die Schüler, Schülerinnen merken, es ist wirklich ein Spiel und nicht einfach so ein Lernding mit so einem dünnen Spielanstrich. Und auch, dass diese Ideen, wie das dann so rezipiert werden soll und wie die drüber nachdenken, was für ein Denken das anstoßen soll, funktioniert auch total gut. Also wir hatten dann an so ersten Tests waren auch noch in der Gedenkstätte selbst, was nicht notwendig sein muss, aber sie haben es da gespielt, danach die Gedenkstätte besucht. Es waren ganz andere Dialoge mit denen. Das war richtig cool zu sehen, wie die da selbst auch nochmal anders drüber nachdenken, was für Züge die herstellen. Da bin ich erstmal total optimistisch, dass es auch in dem Sinne übertragbar ist, dass das Medium gut genutzt ganz viel Potenzial birgt. Und auch, dass auch die Erfahrung, die man von den Lehrkräften, die das schon einsetzen, also nicht nur das Spiel selbst, sondern generell Spiele, so mitbekommt, das spricht auch ein bisschen Schüler, Schülerinnen in ihrer aktuellen Lebenswelt an.
Ja.
So, das ist jetzt nicht, ne, so irgendwie Schulen karren ja ab und zu immer noch den alten Overhead-Projekt und sowas an. Das ist einfach so, dass das Medium resoniert. Was, ich glaube, die andere Schwierigkeit ist, die wir jetzt auch in dem Sinne auch betreuen, ist, dass natürlich auch Lehrkräfte müssen an Bord geholt werden. Also es gibt immer die Lehrkräfte, die ganz vorne mit dabei sind und das nutzen wollen, aber gerade die Lehrkräfte, die aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen noch, ich sag mal, skeptisch sind, die brauchen gutes Lehrmaterial. Das ist jetzt, also dass wir auch mit jetzt, das ist jetzt, glaube ich, vor kurzem online gegangen, unser Lehrmaterial, das möglichst kleine, überschaubare Unterrichtseinheiten bereitstellt. So könnt ihr es einsetzen. Und ich glaube, das ist so die andere Seite von diesen Spielen, dass die brauchen einfach, wie jedes andere Lehrmaterial auch, gerade nochmal insbesondere das Medium, das noch so ein bisschen unerforscht, ungewohnt ist, wie auch immer, dass das einfach leicht macht, dass die an die Hand genommen werden und das ohne Probleme einsetzen können. Ich glaube, das ist so die Seite. Und dann würde ich sagen, das Potenzial ist absolut gegeben. Und ich bin total gespannt, was noch alles an Spielen und so kommen wird in den nächsten Jahren. Also das ist ja wirklich in dem Sinne, wir sind nicht das Erste. Ich glaube, wir sind das Erste mit nochmal so einem expliziten Fokus auf Einsatz im Unterricht und dass wir das so integriert hatten ins Projekt. Also will mich das Fenster lehnen, wenn wir jetzt das Erste sind, freue ich mich, korrigiert zu werden. Aber das ist die eine Seite, was Schwierigkeiten angeht, ich glaube, die werden sich auch erst noch ein bisschen zeigen. Also natürlich gibt es so einen gewissen Konservatismus, manchmal aus guten Gründen, manchmal aus schlechten Gründen. Daran muss man sich abarbeiten oder dem muss man auch ernst nehmen auf eine Art. Dieses Lehrmaterial ist auf eine Art, wie wir dem begegnen. Ansonsten auch mal schauen, was halt dann auch nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist in dem Sinne was man auch erst im Prozess rausfinden werden muss.
Ich finde das wirklich ganz spannend, diese Entwicklung von wortwörtlich von Spielen, die eben auch für den Geschichtsunterricht oder auch allgemeinen Unterricht konzipiert werden, weil ich dann auch immer wieder merke, wie sich dieser Blick von den Verantwortlichen, sage ich mal, auf dieses Medium verändert hat. Ich weiß nämlich noch, als ich Schüler war, also im Unterricht sowieso undenkbar, klar, aber da gab es zumindest eine Möglichkeit, noch an Lernspiele ranzukommen, und zwar zum Beispiel jetzt über die Stadtbibliothek oder was. Und die Spiele, die man dort eben noch gespielt hat, das, was quasi Lernspiel war, war vor allem Lernen und genau, so ein bisschen Spiel. Und das war aber das, es war alles, was es gab. Und da weiß ich noch, ich fand das aber auch ganz toll, weil ich aber auch damals, also weiß ich nicht, so Anfang der 2000er, auch noch nicht Spiele so omnipräsent waren wie heute, dass ich auch hätte mir vorstellen können, davor zu sitzen und zu sagen, ey, was für ein Rotz. Im Gegenteil, ich saß davor und dachte mir, oh wow, das zählt jetzt nicht in meine begrenzte Computerspielzeit rein, weil es ist Lernen. Das ist ja so cool. Ich löse 500 Matheaufgaben und werde belohnt mit einem kurzen 3D-Film. Mega geil! Also das ist das. Und wenn du heute, wenn ich an meine Neffen denke, die sind so zwischen 5 und 7 so etwa, die spielen halt Minecraft und die haben ein iPad und die können damit richtig gut umgehen und auch sinnvoll umgehen. Und wenn du die vor solche Spiele stellst, die haben ja eine ganz andere Medienkompetenz in dem Alter schon und sagen, du, was soll der Scheiß denn? Also das einzig interaktive Element ist hier eine kleine Animation, wenn ich eine Seite umblättere im Lernbuch. Und da hätte ich vor wie viele Jahren gesagt, das ist ja abgefahren, es wird nicht realistischer mehr, das ist ja cool. Und heute aber arbeitest du mit einer ganz anderen Kompetenz, was aber auch ermöglicht, eben auch eine ganz andere Art von Spiel anzubieten. Und das ist toll.
Ja, absolut. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, also ich glaube, dass, ich will gar nicht sagen, dass solche Spiele, die in dem Sinne auch, ich sag mal, klassischer Lernspiel sind, dass die keine Berechtigung mehr haben. Aber ich glaube, es ist wirklich auch die, vielleicht was an den Spielen der Mangel ist, die nutzen das Medium halt in dem
Sinne vollumfänglich.
Und ich glaube, das ist halt das Spannende, auch wirklich zu schauen, was kann man aus dem Medium eigentlich alles rausholen. Übrigens, wenn du die frühen 2000er ansprichst, ich erinnere mich noch dunkel, was ich auch damals gespielt hatte, war Dunkle Schatten oder so. Ich glaube, das sieht
Moment mal, da klingelt was.
Ja, genau, das war, und das ist tatsächlich auch interessant. Ich habe vielleicht, ist das auch so pure nostalgische Projektion, aber ich erinnere mich daran, dass ich das cool fand, weil das war so ein Point-and-Click-Adventure-Spiel. Es ging irgendwie um diese Kontext in den Baseballschlägerjahren, also dieser starken der NS-Zeit, NS-Szene. Und das setzt sich eben mit diesem gesellschaftspolitischen auseinander. Und das fand ich damals auch cool, als dieses, das war auch ein Spiel für junge Erwachsene oder für jugendliche Teenager, aber eben auch ein Spiel, das sich eben als Spiel mit diesem Thema beschäftigt und nicht einfach ich Tetris-Klötze fallen und Matheaufgaben ploppen auf oder sowas. Ne?
Hochfaszinierend, ich habe es gerade gefunden, herausgegeben vom Bundesministerium des Inneren, veröffentlicht im Jahr 1994.
Ja, so, genau.
Abgefahren. Ja, abgefahren. Ja, die Spiele, die ich hatte, ich müsste mal nachdenken, wie die hießen, auch so ein Lateinspiel, halt wirklich, ne, wo Lernen im Vordergrund stand, 20 Lateinvokabeln aufsagen, als Dankeschön winkt dir Markus in seiner Toga einmal kurz zu und du sitzt davor und denkst dir, ja, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Oi. Apropos das Geilste, was du je gesehen hast. Ich möchte eine kleine Abschlussfrage stellen. Wir begannen mit einer Rückschau auf die Silvesternacht und ich würde gerne enden mit einem Ausblick auf das Jahr 2025, gerne auch in beruflicher Hinsicht. Worauf freust du dich denn am allermeisten? Ob es jetzt ein Spielrelease ist, der vielleicht deine Arbeit berührt oder ein Projekt, von dem du hier was erzählst, aber dann darfst du noch gar nichts davon erzählen, dann kommt die Polizei und nimmt mich fest, weil es hier schon ausgestrahlt wurde. Was ist es? Worauf freust du dich dieses Jahr?
Also tatsächlich, freuen, ich habe gemerkt, ich arbeite noch schon, bevor das Projekt losging, habe ich gearbeitet im Genossenschaftsmuseum Hamburg. Also es ist so eine kleine Stelle, da ist ein kleines Museum, aber ich bin quasi zuständig als Historiker für auch für die Ausstellungsgestaltung und irgendwie alles, je nachdem, was los ist, setze ich einen anderen Hut auf. Und ich habe gemerkt, jetzt hier da zu sein, auch so ein bisschen über die unmittelbare Arbeitszeit hinaus jetzt Zeit zu haben, mich nochmal anders reinzudenken, auch so ein bisschen, ich sag mal, ganz klassische geschichtswissenschaftliche Arbeit zu haben, so vor den staubbefangenen Folianten und so weiter. Und auch ein bisschen nochmal jetzt mich nochmal neu in dieses Museum reinzudenken, zu fragen, was kann man da anders machen und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen in das Museum 10 Jahre vorwegzubringen, wo wir immer noch irgendwie 2010 erst wären oder sowas. Aber also, das meine ich alles mit viel Liebe zu dem Museum. Ich mag das sehr. Da freue ich mich drauf, mich da wieder ein bisschen drum kümmern zu können. Und ansonsten mal schauen, was in diesem Kontext Spiele und Geschichtswissenschaften, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Also ich bin total gespannt drauf, jetzt in dem Sinne nicht als unmittelbar Beteiligter, sondern so von außen zu schauen, wo entwickelt sich das Spiel hin, wie wird's aufgenommen, Lehrmaterial zu schauen, wo bin ich vielleicht auch mal wieder nochmal involviert als Externer oder als Freiberuflicher. Ich glaube, das sind so die zwei Seiten, wie ich da gerade das kommende Jahr jetzt in dem Sinne jetzt zumindest in beruflicher Hinsicht antrete und mich da freue.
Spannend, spannend. Das bedeutet, mit anderen Worten, wenn ich jetzt in einem Jahr dir nochmal eine Mail schreibe und sage, na, hast du Lust für Runde 2, dass wir nochmal drüber sprechen, was ist 2025 passiert? Die Chancen stehen gut, das, was passiert ist.
Das denke ich auch, ja. Also ich glaube nicht, dass das alles beim Alten geblieben ist, sondern dass ich in dem Sinne irgendeinen Fortschritt erzielen
kann. Du bleibst
Fortschritt
einfach sitzen jetzt ein Jahr lang und wartest, dass der Anruf wieder kommt. Sehr gut. Apropos Anruf. Du, es hat mich sehr gefreut, dass das hier geklappt hat. Wir hatten ja, das wissen die Leute da draußen natürlich nicht, aber ich hatte mich schon 1000 Mal dafür entschuldigt, eine kleine Leidensgeschichte, die vor allem, liebe Grüße gehen raus, mitgetragen wurde von den Bohraktivitäten meiner Nachbarschaft. Wir mussten hier und da einen kleinen Termin verschieben. Jetzt aber hat es geklappt und ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Dinge, die du hier erzählt hast. Wirklich.
Ja, ich danke dir. War ein sehr nettes Gespräch.
Ich wink dir zu. Ich wünsche dir von Herzen, dass du irgendwann die Magie der Immersion entdeckst in Spielen wie Skyrim und Co. Und bis dahin halte durch.
Also wenn ich das noch einsatz, mir ist gerade beim Reden
Nein. eingefallen. Okay. doch, sag.
Was ich tatsächlich, also ich kann es dir jetzt noch nicht gut erklären, aber zum Beispiel, ich habe jetzt vor einer Weile gespielt Dread Delusion und Moon Rising. So zwei Spiele, die sich doch viel mehr drauf legen mit bestimmten Ästhetik, nehmen wir so ein Zeug. Da hat es wieder funktioniert. Das fand ich wieder total spannend, dass ich da wieder anders reingezogen werde. Ich kann es dir jetzt nicht gut erklären, woran es genau liegt und was ist, aber jetzt einfach von dem ganz platten, da war es so, kann dann, wenn es die Spiele, wo ich werke, das interessiert mich nochmal mehr. Vielleicht auch, weil es so anders ist als das, was man irgendwie kennt oder
erkennt. Ohne Witz, ich möchte deine Stirn küssen für das, was du zuletzt gesagt hast, nämlich Dread Delusion. Ich habe direkt nachgeschaut. Das ist ein Spiel, erschienen im Mai 2024, sieht aber aus, als wäre es im Mai 1999 erschienen.
Das hat diese PlayStation 1 Ästhetik.
Ist ein Open-World-Rollenspiel. Es war schon auf meinem Wunschzettel. Das heißt, ich kannte das schon, habe aber den Release nicht mitbekommen und ich guck gerade die Bilder an und ohne Witz, in mir kribbelt alles, auf die schönste Art und Weise. Ich hätte vergessen, dass dieses Spiel existiert. Ich möchte wirklich dir meine zutiefste Dankbarkeit ausdrücken, dass du mir das nochmal in Erinnerung gerufen hast. Ohne Witz, ich werde es direkt kaufen. Kein Quatsch.
Ja, dann haben wir auch was zum Reden im nächsten Jahr.
Ja, stimmt. Wir hatten jetzt ja ein Problem, Themen zu finden, aber wir sind irgendwie durchgekommen. Oh, war ein Witz natürlich. Oh Gott, diese Stille. Also, ich wink dir zu. Bevor es noch schlimmer wird, vielen Dank für alles und wir hören uns.
Ja, bis bald.
So, vielen herzlichen Dank noch einmal an Markus Bassermann für seine Zeit. Vielen Dank an euch für eure gespitzten Ohren. Wir hören uns wieder heute in einer Woche spätestens, außer ihr unterstützt okay cool bei Steady. Dann hören wir uns schon am Dienstag und oder am Freitag, wenn ganz besondere Podcasts für euch erscheinen. Bis dahin, alles Gute. Tschüssi.